Wind of Change. Diesen Song hat sich Ursula von der Leyen von der Bundeswehrkapelle gewünscht. Der pompöse Zapfenstreich findet zu ihrem Abschied als Verteidigungsministerin im Jahr 2019 statt. Das Lied, das die Ex-Ministerin ausgewählt hat, ist auch eine Botschaft. Sie hat frischen Wind in die Bundeswehr bringen wollen. Doch was von ihrer Amtszeit bleibt, sind die eher unrühmlichen Nachwirkungen der Berateraffäre. Hochrangige Mitarbeiter im Verteidigungsministerium sollen Unternehmensberatern lukrative Aufträge zugeschanzt haben. Wie viel wusste die heutige EU-Kommissionspräsidentin wirklich? Das hört ihr jetzt in dieser Folge.
Macht und Millionen. Der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin Solveig Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und sitze hier wie immer mit meinem Podcastpartner Kayan Özgenz, dem Chefredakteur von Business Insider. Hallo Kayan.
Hallo Solveig.
Heute geht es um die Bundeswehr und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber du kommst ja noch aus einer Generation, da war ja die Wehrpflicht noch intakt. Ich habe ja Abitur gemacht im Jahr 2012, da musste man das ja schon nicht mehr machen. 2011 wurde die ja abgeschafft. Hast du denn eigentlich gedient, Kayan?
Also ich habe ja ein bisschen früher Abitur gemacht, nämlich im Jahre 1989. Jetzt könnt ihr natürlich rechnen, den Altersunterschied, aber da war es wirklich so, damals gab es noch die Wehrpflicht. Du musst dir jetzt vorstellen, ich habe ja letztes Mal schon mal von mir ein bisschen was Persönliches verraten. Und zwar, du musst dir vorstellen, im Jahre 1989 saß vor dir jemand mit langen, lockigen Haaren.
Nein, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Du mit langen Haaren.
Ganz lange, lockige Haare. Ich habe damals Heavy Metal gehört und war in so einer Clique drin, wo wir halt total gegen die Bundeswehr waren. Weil es war natürlich eine sehr, ja, entmilitarisierte Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin. Es gab damals auch so ein bisschen diesen Gegensatz und auch viele Freunde von mir oder Schulfreunde dann zur Bundeswehr gegangen. Aber ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, weil ich, sagen wir mal, in so einem nicht linken Spektrum aufgewachsen bin, aber schon etwas rebellisch war, dass da jemand steht vor mir in Uniform, mit einem Abzeichen auf der Schulter. Und der mir sagt, schmeiß dich in den Dreck oder greif zur Waffe. Und Waffe war für mich wirklich ganz weit weg. Deswegen habe ich den Kriegsdienst verweigert. Da musste man damals eine ganz lange Erklärung machen, auch eine moralische Erklärung, warum man das nicht machen wollte. Und das habe ich dann auch gemacht, bin damit durchgekommen und habe dann meinen Zivildienst gemacht in der Jugendherberge in Verden an der Aller, da wo ich aufgewachsen bin. Und das war eine total lustige Zeit einerseits, aber auch eine harte Zeit, weil ich weiß noch, eine Woche, nachdem ich dort angefangen hatte, es war eine Woche nach dem Abitur, musste ich morgens um 7 Uhr antreten und die Toiletten sauber machen.
Aber bestimmt auch eine sehr lehrreiche Zeit. Wusste ich nicht, dass du mal so rebellisch drauf warst. Hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Ja, heute haben wir außerdem auch noch wieder einen Gast dabei. Und zwar unseren altbekannten Politikchef Lars Petersen. Der war ja schon ein oder zweimal hier bei uns im Podcast. Der hat ja eine ganz besondere Beziehung zur Bundeswehr. Der hat lange gedient und hat auch für das Bundeswehrmagazin geschrieben und hat da ja ganz viele Kontakte aufgebaut und konnte wirklich von innen die Bundeswehr mal kennenlernen. Und der ist heute eben auch dabei gewesen, hat uns ganz viele spannende Geschichten erzählt, hat sehr viel über die Affäre, um die es heute geht, berichtet. Und jetzt können wir vielleicht mal sagen, worum es heute geht.
Ja, und heute geht es um die Berateraffäre. Eine Affäre, die schon einige Jahre zurückliegt, aber nichts an Aktualität verloren hat, weil es geht ja im Endeffekt immer darum, Rüstungsgüter einzukaufen, das ganze Rüstungswesen zu reformieren. Und momentan stehen wir ja auch in der Situation, deswegen ist das Thema natürlich hochaktuell, dass wir so viele Rüstungsgüter und Waffen brauchen wie nie zuvor. Aufgrund des Angriffs von Russland auf die Ukraine ist natürlich die Bundeswehr in einer ganz anderen Situationen. Aber heute beleuchten wir eine Zeit, wo es auch eine Art Zeitenwende in der Bundeswehr gab.
Ja, diese Berateraffäre in der Bundeswehr, die hat im Prinzip ein Buddy-System offenbart zwischen hochrangigen Ministeriumsbeamten und Beratern, eben von diesen Beratungsunternehmen wie McKinsey und Accenture. Diese beiden Großunternehmen standen da ganz doll im Vordergrund. Die hatten echt beste Kontakte in die Spitze des Hauses, insbesondere zur damaligen Staatssekretärin Katrin Suder. Und die ist eine ganz zentrale Figur in dieser Affäre, genauso wie ihre damalige Chefin, die damalige Verteidigungsministerin Ursula Ursula von der Leyen. Wir kennen sie heute alle als EU-Kommissionspräsidentin. Sie hat Suda gewähren lassen und griff auch nicht wirklich ein, als da erste Vorwürfe aufgetaucht sind.
Ja, es geht vor allen Dingen auch um Reformen bei der Bundeswehr, aber es geht vor allen Dingen auch um Verschwendung von Steuergeldern und einen zu großen Einfluss von diesen Beratungsriesen wie McKinsey auf staatliche Aufgaben.
Und vielleicht gehen wir jetzt mal in diese Zeit zurück, in der Ursula von der Leyen damals die Bundeswehr vorgefunden hat. In was für einem Status war die Bundeswehr denn damals?
Es ist eigentlich so gewesen, dass die Bundeswehr wirklich über Jahrzehnte geschrumpft ist, dass sie kaputt gespart worden ist, dass man sich da nicht richtig drum gekümmert hat. Und es führte auch dazu, dass es so ein riesen bürokratischer Laden gewesen ist. Und es gab wirklich Spott über die Bundeswehr, dass die Flugzeuge, die sie haben, die fliegen nicht, die U-Boote, die tauchen nicht. Und die Schiffe können nicht schwimmen.
Ja, also echt marodes Material, ne, das da über die Jahre so ja, vor sich hin gerottet ist. Also dieser Zustand der Bundeswehr war damals wirklich über Jahrzehnte lang sehr desolat. Und dann kam ja auch noch the Rise of Internet und die Bundeswehr hatte eher nicht so wirklich die Digitalexpertise. Und das Besondere bei der Bundeswehr ist ja auch noch, wie die aufgebaut sind. Du hast schon gesagt, dieser ja riesen bürokratische Apparat. Und dann gibt es da eine Behörde, die muss ich jetzt kurz ablesen. Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz, das BAAINBW.
Ja, um die Behörde geht es heute häufiger und dieser Name, der sagt schon alles. Also die sind dafür zuständig, alles zu bestellen, was die Bundeswehr braucht. Von Uniformen bis zu Panzern. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem gewesen. Die ganze Zeit ist es bis heute noch, weil es eine Mammutbehörde ist, wo ja auch nicht so eine richtige Vernetzung der einzelnen Dienststellen stattfindet. Also da wird reingegeben, so nach dem Motto, das brauchen wir jetzt. Ihr müsst dafür sorgen, dass es bestellt wird. Und dann gibt es ganz viele Zettel und Stempel und so weiter, wie man sich das so richtig vorstellt in so einem Bürokratiemonster. Diese Behörde mit diesem unaussprechlichen Namen, die galt so ein bisschen als das Symbol der Rüstungsmisere. Weil ich habe ja eben gesagt, es gab Riesenprobleme bei diesen ganzen großen Rüstungsprojekten. Die sind einfach zu teuer gewesen, haben sich viel zu lange hingezogen. Es gab dann zum Beispiel einen Eurofighter, einen Kampfjet, der bestellt worden ist. Der ist dann 9 Jahre später gekommen. Oder einen Hubschrauber, ein besonderer Kampfhubschrauber, der ist 1,5 Milliarden Euro teurer gewesen. So, und jetzt kommt Ursula von der Leyen. Im Jahre 2013 wird sie die erste Verteidigungsministerin in Deutschland. Sie hatte 16 Vorgänger. In dem Flur ihres Büros sind alle 16 im Bild porträtiert. Und sie ist jetzt die erste Frau, die dorthin kommt. Und sie ist eine besondere Frau. Wir müssen einmal ganz kurz auf ihre Vorgeschichte eingehen, weil die hat ja auch wirklich einen ganz starken politischen Hintergrund.
Ja, das ist ja eine total spannende Geschichte. Sie ist als Tochter von dem CDU-Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Ernst Albrecht, aufgewachsen und wächst dann auch in Brüssel auf, bis 1971, glaube ich.
Ja, und dann studiert sie Medizin, kriegt mit ihrem Ehemann zusammen 7 Kinder und ist dann eigentlich erst eine Spätzünderin als Politikerin. Der damalige niedersächsische Ministerpräsident und spätere Bundespräsident Christian Wulff, der holt sie 2003 als Ministerin in sein Kabinett und sie fällt total auf. Sie hat so einen politischen Instinkt. Ich habe sie auch mal kennengelernt. Die ist sehr umgänglich. Die weiß auch ganz genau so, wie sie mit Journalisten umgeht, dass sie von denen profitieren kann und welche Knöpfe sie da drücken muss. Und die macht dann sehr schnell unter der Bundeskanzlerin Angela Merkel Karriere. 2005 wird sie Familienministerin. 2009 wird sie Arbeitsministerin auf Bundesebene. Und das macht sie übrigens sehr gut, kriegt sehr gute Noten und wird schon so ein bisschen als mögliche Nachfolgerin von Angela Merkel gehandelt. Gilt so als die Kanzlerin der Reserve. Und dann kommt sie auf den Schleudersitz des Bundesverteidigungsministerin. Da hat man damals 2013 gesagt, wenn sie das hinkriegt, dann wird sie wahrscheinlich die Nachfolgerin von Angela Merkel.
Ja, von 2010 bis 2019 war sie ja auch noch stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU sogar. Auch noch, ne? Also sie war ja sehr nah dran und auch sehr nah an Merkel. Die sind ja auch sehr gut befreundet. Und dann ist sie eben Verteidigungsministerin. 2013 wird sie das und merkt jetzt eben so, sie trifft jetzt auf diese Parallelfeld der Bundeswehr, ja, da ist eben gar nichts digitalisiert und dieser marode Zustand und sie muss das jetzt digitalisieren, ist ja auch mit neuen Herausforderungen in dieser Welt konfrontiert, ne, Cyberkriege, Terror, alles hybride Kriege und da merkt sie jetzt, okay, wir brauchen Hilfe von außen. Und sie holt sich eine Frau von außen, und zwar Katrin Suder. Und wer ist Katrin Suder?
Ja, die könnte jetzt auch nicht ungewöhnlicher sein. Also wir haben ja gerade gesagt, die erste Verteidigungsministerin und ihre wichtigste Staatssekretärin Katrin Suder, die ist dann für Rüstungsfragen zuständig, insbesondere für dieses marode Rüstungswesen. Und das ist wirklich eine ganz schillernde Person, die dort in den Bendlerblock, so heißt ja das Verteidigungsministerium hier in Berlin, einzieht. Also Katrin Suder, 1971 geboren, promovierte Physikerin.
Promovierte Neuroinformatikerin.
Also wirklich eine unglaubliche, intelligente Frau, sehr scharfer Verstand, sehr schnell, sehr intelligent, sehr klug. Und sie macht dann auch eine Karriere, die sehr ungewöhnlich ist. Wir haben ja gerade gesagt, Physikerin oder Neuro, wie heißt das?
Neuroinformatikerin, also sie hat beides studiert, ja. Ne? Physik und dann...
Also eine totale Überfliegerin, macht dann eine Wahnsinnskarriere bei McKinsey. Die Mackies, eigentlich müssen wir über die Mackies auch nochmal einen eigenen Podcast machen. Die Mackies werden so genannt, das sind die Mitarbeiter von McKinsey. McKinsey, eine sehr traditionelle, jahrzehntelange Beratungsgesellschaft aus den USA, aber auch sehr stark in Deutschland verbunden. Und Katrin Suder macht da Karriere, wird Direktorin bei McKinsey, leitet das Berliner Büro und sie ist vor allen Dingen sehr stark aktiv in diesem Public-Sector-Bereich. Also das ist sozusagen der öffentliche Sektor, wo McKinsey immer stärker reinkommt, eigentlich so seit Anfang des Jahrtausends, weil der Staat sich dann in verschiedene Bereiche zurückzieht. Und Katrin Suder lernt dann Ursula von der Leyen schon im Arbeitsministerium kennen, macht dort bestimmte Projekte mit ihr und da ist Ursula von der Leyen begeistert von ihr.
Genau, also sie arbeitet halt schon ganz stark zwischen 2009 und 2014 an dieser Schnittstelle zwischen Verwaltung und Privatwirtschaft und hat eben da dann schon gute Kontakte geknüpft und weiß aber eben auch, wie es in diesem öffentlichen Sektor läuft. Sie soll dann halt gemeinsam mit Ursula von der Leyen die Digitalisierung da vorantreiben, ja auch Machtstrukturen ein bisschen aufbrechen, also soll da frischen Wind reinbringen in diesen Apparat. Das ist ihre Aufgabe und sie gilt ja auch so als Macherin. Ne? Also da gab es natürlich dann von Seiten der Bundeswehr, von den Alteingesessenen, glaube ich, schon ein, zwei komische Blicke.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil sie auch offen lesbisch lebt. Das heißt, sie hat auch eine Partnerin, zwei Kinder. Und da treffen natürlich in dieser alten, bürokratischen, traditionellen Welt der Soldaten wirklich total die Welten aufeinander. Und das ist ja auch ein besonderes Ministerium, dieses Verteidigungsministerium. Da gibt es zivile Angehörige und militärische Angehörige. Da geht es viel um Befehle und Gehorsam, was natürlich in anderen Ministerien überhaupt nicht so stark ausgeprägt ist. Das ist dann natürlich eine ganz andere Wirklichkeit.
Ja, also die Hierarchiestufe ist da, glaube ich, sehr wichtig, je nachdem, auf welcher du dich gerade befindest. Sie ist dann jetzt eben auf einmal so auf höchster Ebene die Staatssekretärin quasi direkt unter von der Leyen und die lässt sie auch machen. Die haben von Anfang an ein sehr enges Vertrauensverhältnis und sie holt sich jetzt erstmal aber auch ihre eigenen Vertrauten ran ins Ministerium. Unter anderem Gundbert Schärf, der kommt auch von McKinsey. Das ist einer ihrer engsten Vertrauten da gewesen.
Der wird jetzt Rüstungsstaatssekretär. Einen Satz fand ich übrigens noch ganz interessant zu Katrin Suder, den ich gelesen habe. Und zwar hieß es, Katrin Suder ist genau das Gegenteil von der Bundeswehr. Jung, weiblich und erfolgreich. Ist ein totaler Männerladen, auf den sie da trifft. Und sie holt sich jetzt den Gundbert Schärf von McKinsey. Da kommen noch weitere McKinsey-Berater rein. Und plötzlich ist eine ganz andere Stimmung in diesem Ministerium. Also ich glaube, eines muss man vorwegschicken, bevor wir gleich auf diese ganzen Affären kommen. Den Ansatz, diese Mammutbehörde, insbesondere diese Behörde mit dem unaussprechlichen Namen aus Koblenz zu reformieren und diese ganze Bundeswehr zu digitalisieren, war natürlich total wichtig. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich von außen da Sachverstand ranzuholen. Weil es gab ja immer diese Geschichte mit der Beraterrepublik, dass die McKinseys und Accentures und BCG, wie sie alle heißen, eine zu große Macht gehabt haben. Also grundsätzlich, glaube ich, ist es richtig, auch mal externen Sachverstand ranzuholen. Aber, und das hat man jetzt gesehen, es hat halt so ein bisschen an dem Fingerspitzengefühl gefehlt. Weil da kamen diese ganzen Berater plötzlich ins Ministerium, hatten Hausausweise, hatten eine E-Mail-Adresse vom Verteidigungsministerium, sind da quasi ein- und ausgegangen und haben den Beamten und den Soldaten da mehr oder weniger Befehle gegeben. Und da ist natürlich so ein Spannungsverhältnis entstanden, was so der Nährboden für diese ganzen Affären war.
Werbung. Ob für den Business-Trip oder das Corporate-Event, Scandic Hotels ist euer Place to Stay. Mit rund 280 Hotels in 6 Ländern ist die Scandic Hotels Group die größte Hotelkette im Norden Europas. Und auch in Deutschland ist Scandic Hotels auf Expansionskurs. Neben Hotels mit zentraler Lage in München, Hamburg, Berlin und Frankfurt ist Scandic nun auch in Nürnberg vertreten. Euch erwarten inspirierende, kreative Umgebungen, flexible Räumlichkeiten mit modernster Technik und viel Nachhaltigkeit. Vom Fairtrade-Kaffee bis zu recycelbaren Böden. Erfahrt jetzt mehr unter scandichotels.de.
Klar, wenn da jemand mit ganz großen Plänen reinkommt und eben so diesem Thinking outside of the box Mindset, um gleich im Beratersprech zu bleiben. Die sind ja auch bekannt dafür, eben ne, ganz viel so Business-Englisch zu sprechen und alles geht immer ums Mindset und die Einstellung. Ja, das ist natürlich dann ein großer Konfliktherd, gerade wenn man da eben auf so traditionelle Strukturen trifft.
Und sie hat sich dann, die Katrin Suder, auch mit vielen im Apparat angelegt, weil sie halt eine andere Denke hat. Die haben das so ein bisschen geführt wie die Bundeswehr AG, wie so ein modernes Unternehmen. Sollte das gestaltet werden. Und das sind natürlich nicht diese Soldaten. So denken die nicht. Die brauchen so eine besondere Ansprache. Wir merken das ja jetzt auch bei dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius. Der trifft ja so ein bisschen diese Sprache. Und die von der Leyen und die Suder, die waren da immer so ein bisschen isoliert. Das hing auch damit zusammen, weil die so ihren Inner Circle hatten und sich gerade Katrin Suder dann viel mit diesen McKinsey-Leuten umgeben hat. Und das ist sehr, sehr schlecht aufgestoßen bei den Soldaten. Und das hing auch damit zusammen, dass Suder dann auch sehr ungewöhnlich vorgegangen ist. Die hat dann zum Beispiel irgendwelche Referenten in irgendwelchen Behörden angerufen und wollte wissen, ja, wie ist denn da das Problem und so weiter. Und das ist vielleicht in der McKinsey-Welt in Ordnung, um sich diese Informationen zu holen. Aber in dieser Behördenwelt ist natürlich alles durcheinander gewirbelt worden. Und da haben die beiden durch ihre kommunikative Art sehr viele aus diesem Apparat gegen sich aufgebracht.
Vielleicht erzählen wir mal kurz, was für Projekte die so angestoßen haben. Unter anderem gab es eine Firma, die die beiden nochmal nach vorne bringen wollten, die BWI GmbH. Das ist der IT-Dienstleister des Verisource. Und das war am Anfang 2006, als diese Firma gegründet wurde, eine Kooperation von IBM, Siemens und der Bundeswehr. Und da ging es eben darum, mit so einem Mammutprojekt, Herkules hieß das auch noch, sollte eben die IT der Bundeswehr modernisiert werden. 7 Milliarden Euro sollten da über Jahre reingesteckt werden. Und dann merkte man aber, okay, da kann man ja eigentlich aber auch noch mehr mitmachen. Und dann wurde das 2016 verstaatlicht, diese Firma. Und dann hatten Suder und von der Leyen den Plan, man kann daraus doch auch noch viel, viel mehr machen und nicht nur den IT-Dienstleister für die Bundeswehr machen, sondern eigentlich den IT-Dienstleister für den ganzen Bund.
Ja, es waren dann wirklich so teilweise hochtrabende Pläne. Die wollten dann zum Beispiel auch diese Behörde aus Koblenz privatisieren in eine GmbH. Also ich glaube, da war einfach zu viel Tempo drin. Die haben diese ganzen Strukturen da nicht richtig erkannt, das auch so ein Stück überfordert. Und es war halt auch so, dass das sehr viel Gegenwind gab. Das muss man auch sagen. Von Anfang an, wenn man gesagt hat, naja, erstmal sind es Frauen, dann sind die ganz anders positioniert, wollen das hier alles so ein bisschen unternehmensmäßig machen. Und das war natürlich den Soldaten in diesen Behörden zuwider. Deswegen haben die natürlich vieles von den Bemühungen auch torpediert. Aber es ging hier ihnen halt auch auf den Geist, dass plötzlich diese Berater, die da reingeholt worden sind, das war auch alles so ein bisschen ominös, das klären wir ja gleich noch auf, dass diese Berater immer mehr Macht im Ministerium hatten. Und die Suder war dann in einer Situation, wo es dann immer mehr Kritik gab, auch in der Regierung, von den anderen Parteien, aus der Bundeswehr selber. Und sie hat dann ihr drittes Kind bekommen und plötzlich Anfang 2018 tritt die große Reformatorin plötzlich zurück. Im Mai 2018 wird Suder als Staatssekretärin entlassen. Freiwillig geht sie aus persönlichen Gründen angeblich, sehr überraschend, mitten in diesem Reformprozess. Und sie wird dann auch mit großen Ehren von der Ministerin verabschiedet.
gibt dann eine Serenade für sie. Die Bundeswehrkapelle spielt einen Song, den sie sich gewünscht hat. Da können wir euch jetzt noch mal einen kleinen Ausschnitt von zeigen. Ursula von der Leyen steht da neben ihr auf einem Podest und Suda kriegt noch einen Orden verliehen. Und von der Leyen bedankt sich dann bei ihr mit den Worten: Ich danke dir für jeden Tag, jede Stunde, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Also wirklich mit sehr großen Worten und lobt sie in den höchsten Tönen. Ja, und so verabschiedet sich Suda jetzt erstmal aus der Politik und will sich ins Privatleben zurückziehen.
So, zu diesem Zeitpunkt läuft schon hinter den Kulissen ganz viel, aber die Öffentlichkeit erfährt dann noch nichts davon. Also zu diesem Zeitpunkt im Frühjahr 2018 gibt es schon massive Kritik an Ursula von der Leyen und dann auch vorher Katrin Suder, dass sie sehr viel PR machen, hochtrabende Pläne, aber dass sich in diesen ganzen Rüstungsprojekten, auch von der Beschaffung, wie das konzipiert ist, dass sich da wenig ändert, dass diese Rüstungsvorhaben weiterhin lange dauern, weiterhin teuer sind und sehr bürokratisch und sich in die Länge ziehen. Aber dann, wenige Monate nach dem Ausscheiden von Katrin Suder, sorgt ein Bericht des Bundesrechnungshofes plötzlich für Zunder und bringt eigentlich erst die ganze Affäre in Bewegung.
Es gibt jetzt auf einmal Vorwürfe durch diesen Bericht des Bundesrechnungshofs zu unlauteren Vergaben, eben bei diesen Aufträgen für die Berater. Also, dass es Aufträge an Berater gab, das ist relativ normal, das gab es auch davor schon. Aber das Ausmaß, das war bis dahin noch nicht bekannt und eben auch die Vergabepraktiken, die da scheinbar nicht immer eingehalten wurden. Und das wird jetzt auf einmal der Öffentlichkeit auf einmal so richtig bewusst durch diesen Bericht.
Genau, der Bundesrechnungshof hat damals 56 Verträge aus dem Bundesverteidigungsministerium unter die Lupe genommen mit einem Volumen von knapp 100 Millionen Euro. Und man wusste schon, dass diese Beratungskosten halt sehr hoch gegangen sind in der Zeit von der Leyen. Aber jetzt hieß es plötzlich, dass das vergaberechtlich nicht in Ordnung war. Also du musst normalerweise, wenn du einen Auftrag vergibst, einen öffentlichen Auftrag, musst du es ausschreiben. Und dann können sich ganz viele darauf bewerben und dann entscheidest du, wer den Zuschlag bekommst. Im Idealfall natürlich der, der das beste Angebot hat und den geringsten Preis dafür hat.
Und eben auch diese Richtlinien erfüllt, ne? Und da gibt es ja nicht umsonst gewisse Richtlinien und die haben manche Anbieter nicht unbedingt immer erfüllt.
Und jetzt plötzlich kommt man darauf, wo eh alle schon das Gefühl hatten, oh, mit diesen Berateraffären, das ist viel zu viel, was da gemacht wird. Und jetzt wird plötzlich klar in diesem Bundesrechnungshofbericht, dass da Steuergelder möglicherweise in Millionenhöhe verschwendet worden sind, dass gar nicht klar ist, ob es diese Beraterleistung wirklich geben musste. Und es war ein Dickicht von Beratungsgeschichten. Und jetzt, nach diesem Bericht des Bundesrechnungshofes, begannen halt ganz viele Journalisten, unter anderem auch unser Politikchef Lars Petersen. Ich habe es damals live miterlebt, weil da war ich noch bei der Bild am Sonntag und habe mit Lars zusammengearbeitet. Und er hat da ganz viel recherchiert. Und jetzt ist man plötzlich auf ganz viele verschiedene Dinge gestoßen.
Unter anderem kommt jetzt auch heraus, dass noch ein anderer sehr guter Bekannter von Katrin Suder damals eingesetzt wurde. Nicht nur der Schärf, den wir eben schon hatten, sondern eine der schillerndsten Figuren in dieser Affäre. Und zwar war das Timo Nötzel, heißt er. Das ist auch ein Ex-McKinsey-Berater, daher kannten er und Suder sich auch. Und mittlerweile war er der Managing Director bei der Beratungsfirma Accenture für die Projekte mit dem Bundesverteidigungsministerium. Accenture ist auch eine dieser großen Beratungen, die eben auch sehr renommiert im Bereich IT und Digitalisierung und Entwicklung sind. Und der hatte einige sehr lukrative Aufträge durch das Bundesverteidigungsministerium bekommen.
Und bei Accenture hat er plötzlich einen riesen Run ausgelöst mit diesen Beratungsprojekten. Da ging es vor allen Dingen um das berühmte Projekt PLM. Solveig, was ist PLM?
Das Produktlebenszyklusmanagement.
Das war so eine Art TÜV für Waffensysteme, ja. Also ein digitaler TÜV, der sollte dann erkennen, okay, ist da alles in Ordnung bei diesen Waffensystemen, muss man dann nochmal nachjustieren, also ganz vereinfacht ausgedrückt. Und dieses PLM war halt so eine richtige Gelddruckmaschine, weil er hat es dann geschafft, das Beratungsvolumen für Accenture hochzuschrauben von anfangs 450.000 Euro im Jahre 2014 auf mehr als 20 Millionen Euro im Jahre 2018. Also der war sozusagen Mr. Goldfinger für Accenture.
Der hat das wirklich geschafft, mit allein diesem einen Projekt auch schon, aber es gab eben natürlich noch viel mehr, einen riesen Klienten da quasi für sich aufzubauen. Da kommen wir gleich aber auch nochmal dazu. Und Nötzel ist da vor allen Dingen auch aufgetreten, als habe er da das Sagen, haben Zeugen später gesagt. Also das ist den Bundeswehrleuten da auch richtig böse aufgestoßen, weil der hat sich da wohl eben verhalten wie der Chef vom Dienst, sage ich mal. Und manche haben sich auch über sein Benehmen beschwert. Der habe da wirklich ein Maß an Unverschämtheit und Respektlosigkeit an den Tag gelegt. Und das ist natürlich bei einigen echt böse aufgestoßen. Und
dann gab es ja eine besondere Connection, die uns jetzt Lars Petersen erzählt, weil nämlich der Timo Nötzel, der hatte ganz enge Drähte ins Verteidigungsministerium.
Wir haben dann interne Blogs gelesen und gefunden, dank auch einiger Quellen, wo der damalige Projektchef von Accenture in diesen Blogs geschwärmt hat, dass er jetzt quasi bei dem General Bühler, der damals der Abteilungsleiter war und zuständig eben für die Umsetzung auf Seiten der Militärs, dass der jetzt Accenture als quasi globalen Player, als Strategieteil ja dann auch engagiert hat. Und dass wir jetzt quasi ja sogar die Chance haben, hier ein Diamond Client, das ist eigentlich in der Fachsprache jemand, wo ein Kunde mindestens 100 Millionen im Jahr quasi an Umsatz generiert, haben wir die Chance, den sogar dazu zu machen. Und das muss man wirklich mal sagen, die Accenture hatte bis ungefähr 2017, 2018, als es dann so richtig auch losging, dank auch durchaus, glaube ich, persönlicher Beziehungen, die geführt haben, hatte so ein paar hunderttausend Euro an Umsatz gemacht. Und auf einmal ging das innerhalb von einem Jahr hoch auf 20 Millionen und dann plötzlich auf 40 Millionen. Und er hat dann in den internen Unterlagen, die wir dann sehen konnten, hat er dann Prognosen gemacht, dass innerhalb von 3 Jahren man eben diese 100 Millionen dann erreichen will. Und die haben quasi die Bundeswehr ausgenommen wie eine Weihnachtsgans.
Also das Besondere an dieser Beziehung zwischen dem General Bühler, das war damals der Abteilungsleiter im BMVG, der für diese Projekte zuständig war, und Nötzel war, die haben sich nicht nur geduzt, die waren privat sehr eng verflochten. Der Timo Nötzel hat bei seiner Taufe den Bühler als Taufpaten von eines seiner Kinder auserkoren. Da gab es eine große Taufe, ein Tauffest. Auf diesem Tauffest war zum Beispiel auch Katrin Suder ebenfalls zu Gast. Es war eine ganz enge Connection zwischen Bühler insbesondere und Nötzel. Suder war auch an diesen ganzen Projekten rund um PLM in den entscheidenden Sitzungen dabei, hat das Ganze abgenickt. Und da ist natürlich wirklich dann so ein Verdacht auf ein Buddy-System entstanden.
Ja, und das ist jetzt eben alles durch die Berichterstattung der Medien hochgekocht. Und da fragt man sich jetzt natürlich, okay, wie ist sowas möglich, dass da also allein eine Steigerung von Summen von 450.000 Euro auf 20 Millionen innerhalb von nur 4 Jahren? Und da hat Lars auch nochmal eine gute Erklärung dafür gehabt, wie das denn geklappt hat. Es gab nämlich sogenannte Rahmenverträge. Also normalerweise hast du ja diese Ausschreibung, das dauert oft sehr lange, ist sehr kompliziert. Da haben sie aber einen Workaround gefunden, diese Rahmenverträge. Und wie das funktioniert, das hat er uns auch nochmal erklärt.
Die Bundeswehr schließt Rahmenverträge ab. Das heißt, sie sagen, bis zu einem gewissen Summe X für bestimmte Bereiche oder für bestimmte Aufgaben kannst du Arbeitszeit von einem Partner quasi bekommen. Kannst du dir Beratung holen? Hat den riesen Vorteil, du musst nicht immer wieder ausschreiben. Ist ja ohnehin auch so ein großes Problem von der Bundeswehr. Also eigentlich ein total sinnvolles Ding. Nur man hat dann aufgrund dieses Rahmenvertrages oder auch Rahmenverträge hat man immer wieder neue Gründe gefunden, mit denen man dann quasi wieder sich Aufträge zusteuern kann. Es war ja sogar bis zu dem Punkt, dass teilweise Berater an Projekten gearbeitet haben und reingeschrieben haben, dass man ja noch mehr Berater gebraucht hat. Also das war völlig irre damals, 2017, 2018. Ich habe euch auch zum Beispiel hier eine Rechnung mal mitgebracht. Und da steht dann da oben, steht dann Bestellschein zum Rahmenvertrag und so weiter, Rahmenvertragsnummer an den jeweiligen Besteller. Und das sieht man ja eigentlich auch, wie absurd das dann teilweise auch ist. Da steht dann einfach nur Anzahl an Stunden, 870. Und dann steht da Produktbezeichnung, Beratung und Unterstützung, BMVG, also Verteidigungsministerium, und BeinBW, also das Beschaffungsamt in Koblenz, durch Seniorberater. Macht zusammen 1,305 Millionen Euro. oder 501 Stunden Beratung und Unterstützung durch Architekt. 851.700 Euro. So, und das kann man hier sehen. Das sind dann innerhalb von, ich muss jetzt hier nochmal schauen, Liefertermin 21.03. bis 30.04. Also das sind Summen, die man nur innerhalb von ungefähr, na knapp 5 Wochen verursacht hat.
Ich glaube, man muss noch einmal nur kurz sagen, bei diesen Beratungsleistungen, da wurden natürlich auch sehr hohe Tagessätze abgerechnet bei den Beratern. Das ging irgendwie los bei den Praktikanten mit 500 Euro und dann gab es so Tagessätze um 2.000, 3.000 bis hin zu 10.000 Euro teilweise.
12.000 habe ich auch schon gehört.
Ja, also Wahnsinnssummen, die natürlich entstanden sind. Und das hat natürlich auch für Ärger intern gesorgt, weil auf der einen Seite wurden viele offene Stellen in den Ministerien und Behörden nicht besetzt und auf der anderen Seite sind dann die Berater ein- und ausgegangen und sind dort immer mächtiger geworden.
Und haben sich ja quasi auch selber ausgesucht, wie viel sie denn da verdienen können, weil es ist ja dann rausgekommen, auch durch Recherchen von Lars, dass diese Berater zum Teil auch schon bei der Aufsetzung des Projekts dran beteiligt waren und mit reinschreiben konnten, ja, also wenn wir jetzt dieses Projekt zusammen machen, dann brauchen wir ja mindestens 100 Stunden dafür, ist jetzt ein Beispiel. Und das haben sie sich dann quasi selber in ihre Rechnung quasi reingeschrieben und konnten sich dann natürlich da ihre Rechnungssumme im Vorfeld schon aussuchen. Das ist natürlich Wahnsinn.
Genau, wir gehen jetzt also rein in diesen ja sehr heißen Herbst für Ursula von der Leyen im Jahr 2018. Erst Ende September kommt der Rechnungshofbericht heraus. Dann gibt es diese Recherchen zu dieser, sagen wir mal, Taufpaten-Connection-Accenture-Geschichte ploppt hoch. Ja, und der Lars hat damals halt sehr viel darüber berichtet und von der Leyen gerät, auch durch Recherchen zum Beispiel vom Spiegel, die da auch sehr viel gemacht haben, immer stärker unter Druck, muss sich als Verteidigungsministerin erklären, wird dann schon Selbstverteidigungsministerin genannt, weil die Angriffe auf sie immer mehr zunehmen. Und in dieser Situation ist etwas Besonderes passiert. Was wir als Journalisten, da sind wir auch sehr, sehr sensibel. In dieser Situation hat dann sich das Bundesverteidigungsministerium zu einer sehr ungewöhnlichen Gegenmaßnahme entschieden. Und ich kann mich gut daran erinnern, weil ich damals in der Chefredaktion von der Bild am Sonntag war. Der Lars hat für uns diese Geschichten recherchiert. Und dann hatte Ursula von der Leyen einen Sprecher, einen sehr mächtigen Sprecher, Jens Floßdorf, der ist übrigens heute in Brüssel auch ihr Sprecher und der galt so ein bisschen als ihr Kettenhund, als der Mann fürs Grobe, der dann so bei Gegenattacken unterwegs war. Und der hat dann etwas gemacht, was Lars uns einmal kurz beschrieben hat.
Also die haben wirklich mit sehr harten Bandagen gekämpft. Im Oktober erreichte mich dann eine E-Mail, in der der Sprecher von von der Leyen damals, Herr Floßdorf, der dann auch mit ihr zur EU gegangen ist, oder ein Artikel von mir mit quasi Behauptungen unterfüttert, also quasi wie Dossier angelegt, in der sie haben das und das geschrieben, das ist unsere Anmerkung. Ich habe das jetzt hier auch nochmal mir angeschaut, das sind dann am Ende 8 Seiten geworden, die, und das wussten wir dann dank auch netter Kollegen, die dann auch einfach in Berlin verteilt worden sind und damit natürlich auch die Glaubwürdigkeit von uns total und von mir persönlich dann auch total untergraben worden ist. Das hat er natürlich dann an alle möglichen Leute im Haus und außer dem Haus rausgeschickt. Also das war schon hart. Ich kann mich noch erinnern, wir haben dann noch natürlich zurückgeschrieben, was wir davon halten, warum wir das, die bestimmte Dinge dann auch so sehen. Dann hat er nochmal drauf geantwortet. Da ist ein 11-Seiten-Ding am Ende rausgekommen, ganz dicht beschrieben. Das war wirklich schon hart, aber wir haben uns da nicht beirren lassen. Und ich weiß noch, Kai und wir beide haben dann das ja teilweise zusammen formuliert und so, aber wir haben uns da nicht beirren lassen und haben dann weitergemacht.
So, warum ist das jetzt so besonders? Es ging im Endeffekt darum, dass der Floßdorf seine Ministerin, was man ja auch nachvollziehen kann, schützen kann. Aber das waren meiner Meinung nach sehr unlautere Mittel, weil er hat hier versucht, einen Journalisten zu diskreditieren. Er hat ihm ja vorgeworfen, dass er unsauber recherchiert, dass er falsche Sachen berichtet. Und das hat er ihm nicht im One-to-One gesagt, wie es normalerweise üblich ist, sondern er hat die Chefredaktion, also uns damals, darüber informiert, hat ein sehr langes, ausführliches Schreiben geschickt, hat dieses Schreiben dann auch unter Berliner Journalisten verteilt, was ich echt unter aller Sau finde, um es mal ganz deutlich zu machen. Ich kann mich damals noch gut dran erinnern, der Lars war echt ganz schön angeschlagen, weil das war natürlich eine heftige Geschichte, wenn eine der wichtigsten Ministerien sich so gegen dich als Journalisten wendet. Er konnte sich natürlich darauf verlassen, dass wir als Chefredaktion hinter ihm stehen, haben ihm den Rücken gestärkt. Und das war für mich auch so eine Art Verzweiflungstat von dem Flossdorf, weil ich gemerkt habe, okay, wenn der zu solchen Methoden greift, dann ist wirklich etwas dran. Und er hat dann auch, nachdem wir darauf geantwortet haben und gesagt haben, dass wir diese Vorwürfe zurückweisen, hat er sich dann auch nicht mehr gemeldet.
In der Zwischenzeit ist dann auch die Politik ein bisschen aufgewacht und die Opposition hat sich geregt. Und dann wurde ein Untersuchungsausschuss einberufen. Das kennen wir zum Beispiel auch von Cum-Ex oder so. Wenn klar wird, okay, da gibt es Missstände, da muss vielleicht was aufgedeckt werden, dann kann so ein Untersuchungsausschuss einberufen werden. Da kommen dann die Regierungsparteien zusammen. Und aber auch natürlich die Oppositionsparteien. In dem Fall war es damals eine große Koalition von SPD und Union. Und in der Opposition hatten wir die FDP, die Grünen, die Linken und die AfD. Und Grüne und FDP ja eigentlich sehr, sehr unterschiedlich, gerade in Rüstungsfragen. Aber man hat dann im Laufe des Untersuchungsausschusses gesehen, dass die sich da echt sehr gut zusammengearbeitet haben. Es ging dann in diesem Untersuchungsausschuss um eigentlich drei mögliche Vorwürfe. Einmal gab es eben diese möglicherweise rechtswidrigen Auftragsverfahren in Millionenhöhe. Dann war die Frage, war es eine fahrlässige Auslegung von Compliance und war es eine mögliche Vetternwirtschaft? Und darum ging es eben darum, das rauszufinden. Es waren insgesamt 17 Sitzungen, also wirklich ein Marathon, 41 Zeugen. Teils haben die bis nachts um Mitternacht da die Leute befragt und diskutiert. 4.720 Aktenordner wurden durchgewälzt. Wenn man sich das mal vorstellen will, das sind 400 Meter an Regalen.
So, und das Interessante bei diesem Untersuchungsausschuss war, dass da wirklich ganz neue Dinge ans Tageslicht befördert worden sind. Wir haben ja häufig das Problem bei diesen Untersuchungsausschüssen, die kommen, wenn alles schon abgefrühstückt ist, wenn Journalisten schon darüber berichtet hat. Aber der Vorteil ist halt bei diesem Untersuchungsausschuss gewesen, die haben natürlich den Zugang zu diesen ganzen Ministeriumsakten bekommen und haben plötzlich ein Bild zeichnen können über diese Affäre, die viel dramatischer war, als sie vorher bekannt ist. Und zwar ging es dort um einen ganz besonderen Whistleblower, der das eigentlich erst in Gang gesetzt hat.
Es gab einen Oberst, der sich dann beschwert. Der wird quasi zum Whistleblower, der bleibt auch anonym bis heute. Und der beschwert sich bei einem General, den General Veit hieß der mit Nachnamen. Und ja, der ist da eben dafür verantwortlich und der schickt ihm im Dezember 2017 bereits mehrere Infopakete, wurden die genannt. Also wirklich dicht beschriebene Seiten. Das erste Infopaket hatte 27 Seiten und die zeichnen dieses Bild einer außer Kontrolle geratenen Behörde, wo die Berater ein- und ausgehen und handeln, wie es ihnen gefällt. Und der hat sich wirklich extrem beschwert, hat sogar mal eine anonyme Hilfemail geschrieben aus diesem BWI eben.
Ja, genau. Es geht nämlich um das BWI, diese IT-Firma, über die wir am Anfang schon gesprochen haben, wo ja quasi diese BWI zu dem großen IT-Dienstleister ausgebaut werden sollte. Und die haben sich beraten lassen von Orphos. Und Orphos ist wiederum die Tochtergesellschaft von McKinsey, von der Katrin Suder kommt. Und als der Oberst diesen Bericht geschrieben hat, diesen anonymen Bericht an den General Veit, da war Katrin Suder noch im Amt. Das war nämlich Ende 2017. Als der General Veit dann die E-Mail von dem Oberst gesehen hat, hat er nur zurückgeschrieben, oh Gott. Und dann hat er an Katrin Suder geschrieben und gesagt, Frau Staatssekretärin, wir haben da ein ernsthaftes Problem.
Weiter im Zitat, allein wenn das nach außen getragen wird, haben wir sofort die Diskussion, hat einer dem anderen wieder was zugespielt.
So, und diese Geschichte, dass der Whistleblower das Ganze in Gang gebracht hat, das war vorher noch gar nicht bekannt.
Und dann wird jetzt auch klar, dass Suder auch übrigens bei diesem BWI auch einen Bekannten eingesetzt hat als Manager. Ulrich Meister hieß da eben auch ein Bekannter von ihr. Ja, und die haben eben diese Orphos-Tochter beauftragt.
Die übrigens mit 5,5 Millionen Euro honoriert worden sind für ihre Beratungsaufgaben und wo es auch keine richtige Ausschreibung gegeben hat. Da hat dann auch ein Wirtschaftsprüfer festgestellt, dass das nicht sauber war. Und dass da auch ein Schaden entstanden worden ist.
Ja, der Veit, dieser General, der ja diese Beschwerde von dem Whistleblower bekommen hat, der hat sich dann nämlich auch an den Aufsichtsrat von der BWI gewendet. So ein Unternehmen hat ja auch einen Aufsichtsrat, die ja eigentlich kontrollieren sollen. Und dann wurden externe Wirtschaftsprüfer nochmal beauftragt, das doch mal zu prüfen, diese Auftragsvergabe an Orphos. Und dabei kam dann heraus, dass diese Vergabe ohne eben ein ordentliches Vergabeverfahren stattgefunden haben soll. Und das war quasi so dieser erste Beweis dafür.
Katrin Suder war natürlich durch diese ganzen Ergebnisse des Untersuchungsausschusses massiv unter Druck. Ich meine, sie war ja schon raus, aber trotzdem wurde natürlich ihr Auftritt vor dem Untersuchungsausschuss dann mit Spannung erwartet.
Und erstmal hat sie abgesagt, ne?
Sie hat erst abgesagt, ne? Also man muss ja auch sagen, sie hat nach ihrem Ausscheiden als Staatssekretärin, war sie dann auch erstmal als Privatfrau unterwegs, hat sie um ihre Familie gekümmert, hat sie keinen anderen großen Job übernommen. Aber sie hat erstmal abgesagt und dann ist sie aufgetreten und hat unglaublich viel Erinnerungslücken gehabt. Und das ist ja meistens kein gutes Zeichen.
Ja, hat aber auch die Aussage dann auch ein paar Mal verweigert, so viel ich gelesen habe. Und hat aber auch diese Beteiligung an diesen Vergabeverfahren, an ihre vermeintlichen Buddies, hat sie ganz doll abgestritten und auch gesagt, ja, nee, diese Entscheidungen seien auf Ebenen unter mir getroffen worden. Da hatte ich gar nichts damit zu tun.
Auf der einen Seite konnte sie sich nicht erinnern und auf der anderen Seite hat sie es abgestritten. Das erinnert mich so ein bisschen an die Vorgehensweise von unserem jetzigen Bundeskanzler Olaf Scholz in diesem ganzen Cum-Ex-Untersuchungsausschuss, der jetzt ja auch weitergeht. Das ist ja ein beliebtes Verfahren, weil wenn du dich halt nicht festlegst oder dich nicht erinnern kannst, dann kann dir natürlich auch nicht das Gegenteil bewiesen werden.
Dann gab es natürlich aber noch eine andere Zeugin, und zwar die letzte Zeugin. Das war Ursula von der Leyen. Und die ist ja mittlerweile nach Brüssel geflohen.
Genau, das haben wir noch gar nicht erzählt. Mitten im Untersuchungsausschuss. Als Ursula von der Leyen wirklich da unter Feuer stand, gelingt ihr, muss man ja schon fast sagen, die Flucht nach Brüssel. Weil sie war wirklich total unter Druck als Verteidigungsministerin. Und viele haben gesagt, okay, die überlebt diese Affäre nicht. Und der Rückhalt von Merkel war auch fraglich. Und dann gab es plötzlich einen freien Posten in Brüssel. Und zwar nicht irgendeinen Posten, sondern den größten, höchsten, den man haben kann. Nämlich Chefin der EU-Kommission. Und das ist natürlich dann so ein großes Geschacher zwischen den einzelnen EU-Staaten. Deutschland natürlich mit sehr viel Macht. Und dann hat man es aus deutscher Sicht, was natürlich auch immer gut ist, geschafft, die EU-Kommissarin zu besetzen, die EU-Chefin. Und das war Ursula von der Leyen. Und die ist dann im Juli 2019, also ungefähr zur Hälfte des Untersuchungsausschusses, plötzlich nach Brüssel gegangen. Und da war natürlich auch so ein bisschen Feuer aus dem Kamin raus.
Klar, aber einfach auch geografisch war dann deutlich mehr Raum dazwischen. Und das sehen wir auch immer wieder bei Skandalen, so aus den Augen, aus dem Sinn. Und das heißt, sie war in dem Falle schon EU-Kommissionspräsidentin, als sie beim Untersuchungsausschuss aufgetreten ist. Das war ein Donnerstag, der 13. Februar 2020. Da erscheint sie pünktlich um 13.30 Uhr im Sitzungssaal 3101 im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus und muss eben den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Und es ist die große Frage, wie viel wusste sie denn? Weil alle fragen sich das natürlich. Okay, die Suda war da, der General war da, aber wie viel wusste von der Leyen eigentlich? Und sie behauptete sogar noch Ende 2018 gegenüber Abgeordneten, dass Unternehmen, ja, wie Beratungsunternehmen wie McKinsey und so, eher nur eine untergeordnete Rolle spielt. Also sie hat das total runtergespielt. Der Pressesprecher übrigens auch noch. Da war mal irgendwie von einem Beraterbudget von unter 5% die Rede. Das wissen wir ja mittlerweile, es kann nicht mehr so richtig hinhauen. Und dann kommt raus in diesem Untersuchungsausschuss, dass da ganz viele Infos von ihrem Ministerium nicht weitergegeben wurden. Da wurden Handynachrichten gelöscht auf dem alten Diensthandy. Da wurden Aktenvermerke geschwärzt und ganz viele Infos einfach nicht weitergeben mit der Begründung, man habe ja nicht gewusst, dass das für den Untersuchungsausschuss relevant sei.
Also das waren natürlich wirklich schräge Ausreden, muss man wirklich sagen. Sie hatte ja zwei Mobiltelefone zu der Zeit und auf beiden gab es dann sogenannte Sicherheitslöschungen. Und man weiß halt nicht, was da gelöscht worden ist, aber das ist natürlich ein wenig transparentes Vorgehen gewesen. Da hat man natürlich gedacht, oh Gott, wenn du Handydaten löscht, wenn du andere Unterlagen nicht einreichst in den Untersuchungsausschuss, da ging es möglicherweise auch darum, Ursula von der Leyen auch einfach zu schützen.
Ja, können wir natürlich nicht beweisen, müssen wir ganz klar sagen, ist eine Spekulation. Aber es gab dann doch einen Verweis, einen Vermerk, der darauf hingedeutet hat, dass sie schon relativ frühzeitig Bescheid gewusst haben muss. Und zwar hat Katrin Suder, ihre damalige Staatssekretärin, einen Vermerk handschriftlich auf einem Dokument gefertigt. Aber ich glaube, ich lasse Lars euch das lieber erzählen.
Ich habe das jetzt nochmal mir angeschaut, die damaligen Unterlagen. Wir haben uns natürlich dann später durch diese ganzen Unterlagen auch durchgewühlt, insgesamt fast 14.000 Papiere. Und da war dann irgendwann genau dieses Papier, das gezeigt hat, dass eben auch durchaus von der Leyen davon Bescheid wusste, von diesen Missständen. Und dass das also tatsächlich in der Spitze angekommen war. Und Suda schrieb am 15. Dezember 2017, Weitergabe an Frau Bundesministerin, also von der Leyen, aufgrund meiner eigenen Betroffenheit. Und daraufhin hat dann am 1. Januar, hat dann von der Leyen geschrieben, Herr Staatssekretär Hofe mit der Bitte um Prüfung der im anonymen Schreiben enthaltenen Ausführungen. Das heißt, sie wusste davon, hat aber monatelang später dann immer gesagt, ach, sie wusste da ja gar nichts von, was da eigentlich alles passierte. Und als dann diese kleinen Mosaiksteine dann klar waren, wo das eigentlich hingeht, da hat man natürlich gemerkt, okay, das ist weit, weit größer und viel systematischer als das, was der Rechnungshof jetzt für diese einzelne Firma BWI beschrieben hat.
Ursula von der Leyen ist unter Druck, aber sie ist halt auch ein echter Profi, der das Geschäft versteht. Und sie weiß ganz genau, wie sie sich im Untersuchungsausschuss verhalten soll. Sie gesteht Fehler ein. Sie sagt, dass sie über das ganze Ausmaß nicht richtig informiert war. Aber sie sagt, da gab es Fehler im Vergabeverfahren. Und es war natürlich dann eine Situation Anfang 2020, dass man jetzt auch aus Sicht der Regierung, insbesondere natürlich der CDU und CSU, eine EU-Kommissionschefin nicht unbedingt beschädigen wollte, weil das hätte natürlich international für ziemlich Aufsehen gesorgt. Und deswegen gab es die Spekulation, muss man immer sagen, dass sie damals auch ein Stück geschont worden ist.
Zumindest ist das die Deutungsweise der Opposition im Untersuchungsausschuss. Jetzt kommen wir nämlich zum Ergebnis des Untersuchungsausschusses. Was ist dabei eigentlich rausgekommen? Und da gab es einen insgesamt, glaube ich, 600 oder 700 Seiten langen Abschlussbericht. Und da räumen CDU, CSU und SPD ein, dass eben ja bei der Vergabe durch persönliche Beziehungen zwischen Bundeswehrangehörigen und Beratern, ja, dass da begünstigt wurde. Und von der Leyen sei aber nichts direkt nachzuweisen. Sie habe kaum eine Entscheidungsgrundlage zu den untersuchten Vorgängen selbst unterzeichnet. Ihr Büro sei zwar fast immer informiert gewesen, aber es blieb quasi offen, wie stark das Büro sie informiert hätte. Die Opposition hat das aber ein bisschen anders gesehen. Also wir wissen, FDP, Grüne, Linke, AfD, die haben dann ein sogenanntes Sondervotum da beigefügt zu diesem Bericht und haben quasi so eine Art eigenen Abschlussbericht vorgelegt. Der hat insgesamt 150 Seiten und ihr könnt bei Business Insider diesen Bericht von der Opposition bei uns komplett downloaden und angucken, falls ihr euch das mal selber angucken wollt. Ich packe euch den Link dazu in die Shownotes. Ein Zitat daraus habe ich aber auch mal mitgebracht, das lese ich mal vor. Die Ausschussmehrheit, also quasi die Koalitionsparteien, hat in ihrer Bewertung festgestellt, dass die Hauptverantwortlichen der Berateraffäre im BMVG in den einzelnen Projekten auf Abteilungsleiter- und Staatssekretärebene zu finden seien. Diese Feststellung greift aus Sicht der Fraktionsparteien deutlich zu kurz. Die Spitze des Hauses kann nicht aus der Verantwortung genommen werden, mit der Begründung, nichts von den Vorgängen gewusst zu haben. Die Spitze des Hauses, Ursula von der Leyen.
Das war natürlich jetzt ein harter Vorwurf gegen von der Leyen und man muss auch sagen, in ihrer politischen Karriere ist ja vorher eigentlich alles gelungen und auch wenn sie jetzt heute EU-Kommissionschefin ist, diese Zeit als Bundesverteidigungsministerin, das ist wirklich so ein bisschen der dunkle Fleck auf ihrer zuvor weißen Weste gewesen. Also da hat sie natürlich schon massiv drunter gelitten, auch vom Image her und ja, sie konnte einfach ein Stück froh sein, dass sie dann nach Brüssel geflüchtet ist.
Ja, ich glaube, wenn sie in der Zeit noch im Bundestag gesessen hätte, dann hätte sie sich ja auch die Anfeindungen ihrer PolitikerInnen-Kollegen da anhören müssen. Unter anderem hat da auch zum Beispiel die FDP-Abgeordnete Strack-Zimmermann ja Abschlussbericht von dem Untersuchungsausschuss wie folgt kommentiert während einer Anhörung.
In der Berateraffäre reden wir nicht mehr über einen bloßen Anschein. Hier haben Berater, Beraterinnen von ihren guten Kontakten zu Entscheidungsträgern profitiert. Und das System, die rechtmäßige, ordentliche Vergabe hätte gewährleisten sollen, hat versagt. Die Details können Sie jetzt lesen in 700 Seiten. Und Herr Otte, im Gegensatz zur Union, die mit dem Status quo offenbar wunderbar leben können, und die auch meinen, dass die Verantwortung für den Totalausfall im Ministerium seinerzeit nicht bei der ehemaligen Ministerin von der Leyen gelegen hätte. Meine Damen und Herren, wenn jemand in Kenntnis der Risiken und Nebenwirkungen sein Haus für Beratungen von außen sperrangelweit öffnet, aber keine Vorsorge trifft, um ordentliche Prozesse zu gewährleisten. Wenn es am Ende heißt, ich habe anderen vertraut, mit den Fehlern habe ich nichts zu tun, dann hat das mit Führungsverantwortung überhaupt nichts mehr zu tun. Und wenn da noch Aufklärungsprozesse behindert werden, gelöschte Handydaten, geschwärzte Akten, kollektiver Gedächtnisschwund vom Feinsten, bleibt nach einem Jahr Aufklärungsarbeit ein bitterer Beigeschmack.
Und auch der im Ausschuss zugehörige Berichterstatter von den Grünen, Dr. Tobias Lindner, hat auch noch mal ganz deutliche Worte dafür gefunden.
Wenn wir über das Thema der Berateraffäre sprechen, dann sprechen wir über ein dreifaches Versagen. Wir sprechen über ein Organisationsversagen in der Organisation Bundesregierung, BMVG im Speziellen. Wenn wir in Zeugenaussagen hören, Katrin Suder hätte die Freundschaft zu Timo Nötzl offiziell angezeigt und uns über Wochen hinweg durchfragen, wo ist dieses Dokument? Wo ist diese Meldung am Ende von der ehemaligen Staatssekretärin selbst erfahren? Nein, ein Dokument gibt es da nicht. Ich habe da auch kein offizielles Gespräch geführt. Ich bin da offen miteinander umgegangen.
So, also große Kritik an von der Leyen, aber im Endeffekt gab es nicht die Smoking Gun im Untersuchungsausschuss, wo man gesagt hat, okay, sie war vielleicht darüber informiert, aber sie hat nicht das und das angeordnet. Also sie ist durchgekommen durch diese Affäre. Für Katrin Suder war das schon echt eine schwierigere Nummer, weil wir haben ja über ihre Blitzkarriere gesprochen, wie sie aufgestiegen ist bei McKinsey und da einfach eine totale Überfliegerin war, dann als Staatssekretärin im Verteidigungsministerium und danach war es vorbei. Sie wollte dann als IT-Vorständin zu Volkswagen, das war auch schon mehr oder weniger eingefädelt, aber dann hat man gesagt, nein, im Aufsichtsrat bei VW, wir nehmen sie lieber doch nicht. Und zwar warum? Wegen der Berateraffäre. Also imagemäßig hing ihr das total nach. Und deswegen hat sie diesen wichtigen Vorstandsposten nicht bekommen. Sie ist jetzt vor kurzem in den Aufsichtsrat der Deutschen Post gewählt worden. Es ist ja manchmal so, kennen wir ja, dass du bei diesen Affären dann so eine kleine Atempause brauchst vor ein paar Jahren und danach wieder zurückkommst. Also die hat natürlich irre was drauf, das muss man einfach sagen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die an wichtigen Positionen in der Wirtschaft wieder zurückkommt. Ich glaube allerdings nicht in der Politik.
Ja, das ist auch mein Eindruck. Aber in der Wirtschaft wird sie schon noch sehr viel auch um Rat vor allen Dingen gefragt. Sie hat ja auch eine Beratungsfirma gegründet, gemeinsam mit ihrer Partnerin. Sie war ja auch Vorsitzende des Digitalrats der Bundesregierung unter Merkel. 2018 war das bis, ich glaube, insgesamt dann 2021. Und ja, ist jetzt auch noch so Senior Advisor bei einem PR-Unternehmen. Und vor allen Dingen tritt sie jetzt auch in so Podcasts und sowas auf, habe ich auch gesehen, insbesondere zu so Digitalthemen.
Vielleicht laden wir sie mal ein zu uns im Podcast. Nein, das ja, natürlich nicht.
Wir laden ja nie unsere
Nein, die Protagonistin laden wir nicht ein. Wir laden dann immer die Zeitzeugen und die Journalisten ein. So, jetzt müssen wir natürlich dazu kommen. Es ist sehr viel Geld ausgegeben worden für diese Berater. Über 200 Millionen Euro habe ich gelesen. Diese Summen sind sehr unterschiedlich, aber auf jeden Fall ein dreistelliger Millionenbetrag ist in der Ära von der Leyen ausgegeben worden für die Beratung der Bundeswehr. Und jetzt ist ja die ganz entscheidende Frage, vielleicht ist da ein bisschen getrickst worden. Vielleicht ist es nicht alles sauber gelaufen mit den Vergabeverfahren, aber vielleicht hat sie auch was gebracht.
Nix. Die kurze Antwort ist leider nix. Ich habe natürlich mit vielen, die damals mit mir gesprochen haben, habe ich auch heute noch Kontakt. Und ich habe auch tatsächlich die Frage auch mal gestellt jetzt vor kurzem. Und die sagten, eigentlich hat die Bundeswehr, und das ist das eigentliche Problem dieser Berateraffäre, Jahre vergeudet, indem sie eigentlich dringend hätten digitaler werden müssen. Und weil man hat natürlich auf Seiten der Bundeswehrführung, auf Seiten der Politik, quasi Berater wie so Igittigit, wie so ein toxisches Element dann gesehen und hat quasi gar keine mehr beraten. Aber man muss einfach ganz klar sagen, Berater an sich sind ja nichts Falsches. Man muss sie natürlich nur gut einsetzen, man muss ihnen sagen, was man gerne von ihnen will und man muss es nachhalten. All das, was man eben nicht gemacht hat. Und die Reaktion zu sagen, wir machen es am liebsten gar nicht mehr, das war einfach genau die falsche. Und man hat jahrelang dann eben gar nichts gemacht und erst jetzt so langsam fängt man wieder an, mal Projekte im Bereich der Digitalisierung wirklich auch mit externer Unterstützung wieder voranzutreiben, aber eben noch auf sehr niedrigem Niveau.
Okay, Kayan, kommen wir vielleicht mal so zu unserem Fazit. Wie hinterlässt das denn jetzt die Bundeswehr generell und aber auch dieses Verteidigungsministerium? Und wie geht auch die Politik künftig mit Beratern um? Ich finde, da müssen wir uns mal diese Fragen stellen. Und Fachleute schätzen ja, dass insbesondere pro Tag, pro Berater manchmal teilweise bis zu 12.000 Euro ausgegeben werden können. Für alle staatlichen Aufträge summiert es sich auf Milliarden jedes Jahr allein. Also ich weiß nicht, wurde da jetzt in den letzten Jahren wirklich was verändert?
Ich habe nicht das Gefühl, dass was verändert worden ist, weil die Berater haben ja auch immer so eine gewisse Funktion. Also wenn ich jetzt reinkomme als Minister neu in ein Ministerium, da traue ich vielleicht auch nicht all meinen Beamten. Und dann sage ich, okay, jetzt mache ich mal eine Analyse von außen, auch um Sachen in Gang zu bringen. Das kennt man ja auch von Unternehmen auch so, ne? Also es ist ja nicht so, dass es jetzt nur die Behörden sind. Oder es sind ja ganz oft die McKinseys dieser Welt, die leben ja vor allen Dingen von den großen Konzernen und weniger von der Politik. Also das ist ja auch so ein taktisches Mittel. Ich komme neu rein, bin irgendwie CEO oder Minister und sag, so, jetzt erstmal Tabula Rasa, jetzt machen mir die Berater erstmal für sehr viel Geld eine Analyse. Und dann nehme ich diese Analyse und kann sie dann ja auch taktisch einsetzen, um vielleicht irgendwelche Umstrukturierungsprozesse zu machen. Also da haben die Berater natürlich auch so diesen besonderen Nutzen. Bei den Ministerien kommt natürlich hinzu, wir haben hier echt viele Beamte da sitzen. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, wo ich immer so Kopfschütteln habe, wo ich denke, Mensch, wieso vertrauen die nicht viel mehr ihren eigenen Leuten? Wieso müssen dann immer die Berater eingesetzt werden?
Das habe ich mich auch gefragt. Warum schaffen die das nicht, sich ihre eigene Digital-Taskforce da quasi hochzuziehen?
Das liegt angeblich ja daran, weil der Sachverstand von draußen besser ist. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, man muss auch mal mehr diesen Beamten, großes Plädoyer heute für die Beamten, mehr vertrauen, weil das sind ja die Beamten, die, insbesondere die Spitzenbeamten, die in diesen Ministerien sitzen. Das sind ja nicht Leute, die mal eben gerade so den Abschluss an der Uni geschafft haben. Da werden nur die Top-Leute genommen, wenn du dir anguckst, wie die Auswahlkriterien für das Auswärtige Amt ist oder auch für das Finanzministerium. Also die Leute, die da oben sitzen, die müssen wirklich was auf dem Kasten haben. Das sind auch keine 9-to-5-Jobs, sondern ich fahre zum Beispiel abends immer noch hier von Springer am Bundesfinanzministerium vorbei und auch beim Bundesverteidigungsministerium liegt beides bei mir auf dem Nachhauseweg und da ist immer noch hell, da stehen immer noch viele Autos auf den Parkplätzen. Also das Bild eines Beamten, der wenig arbeitet und nicht viel auf dem Kasten hat, ist in diesen Spitzenpositionen bei den Ministerien, glaube ich, sehr falsch.
Lars, als jemand, der ja wirklich die Bundeswehr von innen gesehen hat, sich der sehr gut auskennt, der hat nochmal eine andere Erklärung, warum das da so lange dauert und warum die so viel mit sich selber beschäftigt sind. Und er sagt eben, die Bundeswehr hat eigentlich ein Umsetzungsproblem.
Die Bundeswehr hat eigentlich gar kein Geldproblem, also in Teilen schon, klar, aber hat nicht wirklich bei der Neubeschaffung von Materialien gar nicht wirklich ein Geldproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Das Amt in Koblenz ist wirklich ein, wie sagst du jetzt mal böse, ein Moloch. Das Problem ist, dass da viele engagierte Leute arbeiten, keine Frage. Aber kleines Beispiel, der A400M, ein Transportflugzeug, was wirklich wichtig ist, weil man muss ja irgendwie auch die Truppe von A nach B bringen. Da ist nach 20 Jahren immer noch nicht ein Flugzeug so ausgeliefert worden, wie es am Ende in den Unterlagen gestanden hat. 20 Jahre. Man hat immer nur jetzt noch momentan herumgedoktert, man hat bestimmte Dinge, die dann irgendwie nicht gehen, dann musste man Radarsysteme wieder austauschen, wieder einbauen und so weiter und so weiter. Die Dinger fliegen, ja, aber eben nicht so, wie das eigentlich sein sollte und wie das gewollt war, nach 20 Jahren. Und solange man das nicht hinkriegt, wird es schwer.
Wir merken ja jetzt auch, wie viel Geld plötzlich für die Bundeswehr zur Verfügung steht. Und ich glaube, da müssen wir jetzt zum Schluss nochmal drauf kommen, dieser Zeitenwechsel. Dann mussten wir die Bundeswehr aufbauen, auch für diese ganzen Auslandseinsätze. Jetzt natürlich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben wir eine ganz andere Situation. Jetzt wünschen sich ja ganz viele Leute plötzlich die Bundeswehr herbei, beziehungsweise eine starke Bundeswehr, weil ja psychologisch jetzt sich ja was total gedreht hat.
Ich bin ja selbst in einer Generation aufgewachsen, die ohne große politische Konflikte in Europa aufgewachsen ist. Ich bin sehr pazifistisch aufgewachsen und ich glaube, die ganze Generation mit mir auch. Für uns ist das wahnsinnig herausfordernd jetzt auch. Und gleichzeitig sitzen wir jetzt hier natürlich auch genauso mit einer Angst, dass wir alle nicht wehrfähig sind. Und deswegen ist das schon ein krasser Zeitenwechsel, den du da auch angesprochen hast.
Und deswegen ist es auch wichtig, diese Prozesse anzustoßen. Was mich jetzt so ein bisschen schockiert in den letzten Monaten ist, dass wir unglaublich viel Geld zur Verfügung stellen, Milliardensummen für neue Rüstungsgüter. Und wenn ich so die Berichterstattung nicht nur von Lars bei uns bei Business Insider, sondern auch bei anderen Medien verfolge, habe ich ja nicht das Gefühl, dass diese Rüstungsprojekte viel besser funktionieren als zu der Zeit, als Ursula von der Leyen angefangen hat. Das ist so etwas, es geht immer wieder darum, es kostet zu viel, es funktioniert nicht richtig.
Es dauert zu lange.
Es dauert zu lange.
Jetzt haben wir aber auch gerade einen anderen Verteidigungsminister, Boris Pistorius, der ist ja jetzt relativ neu dabei. Wie geht der das Ganze denn jetzt so an?
Also Boris Pistorius hat die große Gabe, dass er die Sprache der Militärs spricht. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass du ein besonderes Gefühl, ein Fingerspitzengefühl, eine besondere Sprache brauchst für die Truppe. Die müssen aufgefangen werden. Also Ursula von der Leyen hat mit ihrer kommunikativen Art ja schon vor der Berateraffäre viele bei der Bundeswehr vor den Kopf gestoßen. Und Boris Pistorius kommt natürlich jetzt in einer Zeit als Nachfolger von Christine Lambrecht, die ja wirklich auch von vielen in der Bundeswehr als ziemlich peinlich eingestuft worden ist. Wir erinnern uns, als sie mit ihrem Sohn in einem Hubschrauber nach Sylt geflogen ist und so. Egal, auf jeden Fall. Boris Pistorius nutzt natürlich jetzt seine Chance, findet eine gute Sprache, hat einen sehr guten Einstand gehabt. Aber jetzt ist die spannende Frage. Kriegt er diese Behörde mit dem unaussprechlichen Namen in Koblenz in den Griff? Da hat er jetzt gerade die Chefin ausgetauscht gegen die Stellvertreterin. Sagen auch viele, hat nicht so viel gebracht. Also die entscheidende Geschichte ist, er hat jetzt ein gutes Image, er hat ein gutes Gespür auch für die Soldaten, trifft den richtigen Ton, aber jetzt geht es darum, und da ist jetzt auch die Parallele wieder da zu 2013, als von der Leyen da angefangen hat, kriegt er diese Rüstungsprojekte, diese riesigen Projekte, kriegt er die wirklich gesteuert, dass das wirklich funktioniert und dass wir nicht mehr diesen Spott über die Bundeswehr haben, dass sie keine Flugzeuge haben, die nicht fliegen können.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch ein ganz spannendes Zitat gelesen, das ich mir jetzt hier noch mitgenommen habe für mein Fazit, weil das so ein bisschen meine eigene Meinung auch so ein bisschen irgendwie wiedergespiegelt hat. Das ist ein Zitat aus dem Spiegel. Das lese ich mal vor. Die Affäre ist doch nur ein Symptom für ein viel größeres, darunterliegenderes Problem. Der Staat geht fast jeden Meter nur noch an teuren Krücken. Die Berater setzen nicht nur Projekte um, sondern machen Politik, beeinflussen, wie wir leben, ohne demokratische Kontrolle. Und der Staat läuft in die Falle. Er lagert Kompetenzen um Kompetenzen aus, wird abhängig von Wissen anderer und lernt am Ende selbst nichts mehr dazu. Er lernt nur Unfähigkeit. Und das ist eben das, was ich selbst ja auch nochmal meinte. Warum züchten die sich nicht ihre eigene Digital-Taskforce heran? Jetzt hatten sie ja ein paar Jährchen. Ich meine, der Skandal ist jetzt auch schon wieder lange her. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass es da keine jungen Menschen gibt mittlerweile. Die werden ja auch Nachwuchs haben, die nicht an digitalen Themen interessiert sind und da keine Kompetenz da ist. Die muss man wahrscheinlich nur fördern.
Vor allen Dingen die PR-Show der Bundeswehr und ihre Werbekampagne, die ist ja sehr professionell.
Total.
Also da muss ich wirklich sagen, wow, das machen sie gar nicht schlecht. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass diese Berater, über die wir heute gesprochen haben, die haben natürlich auch ehrlicherweise nicht das beste Image. So denken halt viele und ich bin ja davon überzeugt, Solveig, wir sollten in der neuen Staffel nochmal eine Folge zu den McKinseys und Co. machen.
Schreibt uns doch mal, wie ihr das finden würdet. Ihr könnt mal wieder abstimmen. Vielleicht lassen wir euch auch über Instagram abstimmen. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail, wenn ihr das gerne hören wollt. Dann machen wir das vielleicht in einer neuen Staffel. Wir haben ja schon ein paar Ideen. Ist ja auch bald wieder soweit.
Genau. Und jetzt sind wir durch für heute mit der Bundeswehr. Wir hatten zum ersten Mal die Bundeswehr. Ich finde es auch immer toll, wenn wir so neue Themen, Thematiken machen, ne?
Ja, ganz toll. Ich habe jetzt wirklich sehr, sehr viel gelernt, mich da auch sehr viel reingearbeitet und ich muss auch sagen, fand auch wirklich dieses Spannungsfeld dieses Mal sehr interessant. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, Kajan. Das ist dann unsere letzte.
In dieser Staffel. Das ist nicht die letzte Folge von Macht und Million. Das ist die letzte in dieser Staffel.
Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Tschüss.
Macht und Millionen. Eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solveig Gode und Kajan Özkens. Produktion Serdar Deniz. Titelmusik Afonelli.